Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Geschichte von Josef und seinen Brüdern fängt übel an. Mit Angeberei und Hochmut, mit Neid und Streit und Hass. Ja, seine eigenen Brüder planen, Josef umzubringen. Diese fürchterliche Familiengeschichte hat aber ein überraschendes Ende. Nach vielen Jahrzehnten stehen nun diese Brüder, die den jungen Josef umbringen wollten, als reife, erwachsene Männer wieder vor Josef. Der ist inzwischen Vizekönig von Ägypten. Seine Brüder werfen sich vor ihm in den Staub und zittern nun um ihr eigenes Leben. Wird sich Josef jetzt rächen? Ich lese uns vom Ende der ganzen Josefsgeschichte aus 1. Mose 50, die Verse 15 bis 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun, vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin, fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Herr Jesus, nun nimm uns mit hinein in diese Geschichte, dass wir Anteil haben an dieser Veränderung im Leben von Menschen, wenn du Versöhnung schenkst und stiftest. Amen. Zwischen dem üblen Anfang und diesem Schluss, an dem Gott alles gut gemacht hat, liegt eine lange Geschichte. Es ist eine Geschichte voller Schuld, voller Umbrüche und doch auch voller Gnade Gottes. Sehen wir uns diese Geschichte unter diesen drei Blickwinkeln näher an. Das erste, eine Geschichte voller Schuld. Wer ist denn dieser Geschichte eigentlich alles schuldig geworden? Ich erzähle so ein bisschen die Hintergründe, nicht im Detail, aber wenigstens ein paar ausgewählte Stichworte. Da ist zunächst der Vater, der alte Jakob. 12 Söhne hat er, aber ganz ehrlich, er hat einen Lieblingssohn, Josef. Er wird von seinem Vater bevorzugt, übermäßig bevorzugt. Es klingt so, als wenn Josef dabei zu einem unausstehlichen, aber auch total unselbstständigen Typen wird. Ohne seinen Vater ist er nichts, mit seinem Vater aber fühlt er sich dem Rest der Familie überlegen. Und damit wird Jakob als Vater schuldig. Als Vater, als Erzieher seiner Kinder, und das hat fatale Konsequenzen. Dann ist da Josef. Ihm steigt das alles augenscheinlich zu Kopf. Die Bevorzugung seines Vaters und dann diese Träume, weil ja wohl Gott selber hinter diesen Träumen steckt, weiß Josef, er hat eine einzigartige Zukunft vor sich. Und das lässt er seine Brüder spüren, überdeutlich. Alles denkt er von sich selbst her, so als wenn er der Mittelpunkt der Welt wäre, von seiner Größe, von seinem Einfluss. Aber dabei merkt er gar nicht, dass ihm das alles nur verliehen ist. Jetzt konkret von seinem Vater. Nur weil der Vater ihn bevorzugt, darum hat er diese Position. Und am Ende, in den Träumen wird sichtbar, nur weil Gott ihm etwas schenkt, kann er diesen Blick haben. Seine Schuld ist seine Ignoranz, sein Egoismus, seine Überheblichkeit. Und dann sind da nicht zuletzt seine Brüder auf unserer Sünderliste. Mit Neid fängt alles an, sie gönnen ihrem Bruder seine Vorzüge nicht. Und aus dem Neid entwickelt sich kräftiger Hass und dieser Hass wird handgreiflich. Sie planen die Ermordung ihres Bruders. Dann sind sie ja die Ursache ihres Neides los. So einfach, meinen sie, geht das. In letzter Sekunde wandeln sie ihre Mordpläne um und verkaufen Josef in die Sklaverei. Keine Ahnung, ob das jetzt eine Abbilderung ist oder nicht. Aber so ist unsere Welt. Und auch wenn sie vielleicht noch nicht geplant haben, ihren Bruder oder ihre Schwester umzubringen, aber vielleicht haben sie sich in dem einen oder anderen wiedererkannt. Als Vater oder Mutter, als Schwester oder Bruder, als Kind. Hass, Neid, Bevorzugungen, Streit, der Wunsch, den anderen irgendwie einfach loszuwerden. Hat Gott in einer solchen Welt eigentlich noch eine Chance? Die Josefs Geschichte im ersten Buch Mose erzählt uns ganz nüchtern, wie so Familien ticken können. Ein zweites. Es ist eine Geschichte voller Umbrüche. Die Josefs Geschichte ist am Anfang einfach nur schrecklich. Aber irgendwie zumindest verständlich, also wenn man sich so vor in die Situation der Brüder versucht zu versetzen, na, wenn man da so einen kleinen Bruder hat, der sich als kleiner König aufspielt, dass man irgendwann mal den Kaffee aufhat, das kann man alles mitdenken und trotzdem ist es schrecklich. Das Unheil nimmt dann irgendwie nachvollziehbar seinen Lauf. Und trotzdem gibt es in dieser Geschichte jetzt Brüche und Umbrüche, mit denen man überhaupt nicht rechnen konnte. Also am Anfang denkt man, naja, so muss es werden, das Ende ist fatal, aber so einfach geht die Geschichte nicht weiter. Schauen wir uns zunächst mal die Brüder an. Erst fühlen sie sich von ihrem Vater und ihrem Bruder Josef zurückgesetzt, klein gemacht. Und dann nehmen sie das Heft selbst in die Hand und sind furchtbar stark und mächtig. Sie machen sich zu Herren über Leben und Tod ihres Bruders Josef. Ihr Hass triumphiert. Und irgendwann, ein paar Jahre später, dreht sich die Lage wirklich um 180 Grad. Irgendwann bricht in ihrer Heimat in Kanaan nämlich eine riesige Hungersnot aus. Nur in Ägypten gibt es noch was zu kaufen. Sie reisen dorthin, wie würden wir sie heute nennen? Wirtschaftsflüchtlinge, Hungerflüchtlinge. Sie reisen dorthin und werfen sich dem Vizekönig zu Boden. Ohne deine Hilfe müssen wir verhungern. Und plötzlich sind sie wieder ganz klein. Und dann kommt es noch dicker, denn dieser Vizekönig entpuppt sich als ihr Bruder. Den, den sie töten wollten. Den, den sie als Sklaven verkauft hatten. Und jetzt werden sie noch kleiner. Jetzt haben sie Angst um ihr eigenes Leben. Am Anfang wollten sie Josef das Leben nehmen. Jetzt zittern sie vor ihm um ihr eigenes Leben. Was wird Josef jetzt tun? Rache üben? Das wäre normal. Die Brüder wollten die Sache mit Josef vergessen. Ihn töten in der Sklaverei, dann ist er für immer weg. Und jetzt hat ihre Geschichte sie eingeholt. Aber auch die Geschichte von Josef verlief alles andere als erwartbar und glatt. Am Anfang, unter der schützenden Hand des Vaters, fühlt er sich groß und mächtig. Aber als dieser Schutz weg ist, wird er ganz klein. Eben will er noch der Chef der Familie sein und jetzt muss er tatsächlich um sein Leben zittern. Zum Glück wird er nicht umgebracht, sondern verkauft. Auf dem Sklavenmarkt, wie ein Stück Vieh. Ich kann mir das kaum weniger schrecklich vorstellen. Aber immerhin, er landet jetzt nicht in grausamer Fronarbeit, also bei den Römern hätte man gesagt auf der Galeere oder in irgendwelchen Bergwerken, sondern bei Potiphar, einem reichen, mächtigen Ägypter. Josef wird Hausverwalter. Also er schwimmt so halbwegs wieder oben. Aber dann kommt die Sache mit Potiphars Frau. Sie will mit Josef mit diesem Haussklaven die Ehe brechen. Da hat sie wahrscheinlich alles Recht dazu. Aber Josef spielt nicht mit. Und die Konsequenz? Er landet im Gefängnis. Also nicht in einem Gefängnis Deutschlands des 21. Jahrhunderts mit Kaffee zum Frühstück und Toilette in der Zelle, sondern in einem Dreckloch. Das ist nun allerdings schon fast wieder Glück. Denn Potiphar hätte ja auch kurz einen Prozess mit ihm machen können. Aber immerhin, Josef darf noch leben, allerdings wieder ganz unten. Aber auch damit ist jetzt noch nicht Schluss. Weil er die Träume von zwei hohen Beamten, die mit ihm im Gefängnis sitzen, Beamte des Pharaos, weil er sie deuten kann, was das zu sagen hat, diese Träume, darum wird er über lange Umwege Vizekönig von Ägypten. Und er organisiert die Lebensmittelverteilung während einer großen Hungersnot. Auf diesem Weg wird Josef am Ende zum Retter seines eigenen Volkes. Das war jetzt nur kurz skizziert, aber Sie merken, die Geschichte von Josef und seinen Brüdern ist eine Geschichte voller Umbrüche. Da läuft gar nichts, wie man es am Anfang hätte denken können. Also so diese typischen Hollywood-Geschichten, ja, am Anfang vom Tellerwäscher und am Ende zum Millionär. Also in einer glatten Linie nach oben oder eben einmal Verbrecher, immer Verbrecher, so glatte Linie nach unten. Nichts davon, sondern hin und her und rauf und runter und gar nicht so, wie man denkt. Und wieder bin ich der Überzeugung, das ist in unserem Leben vielleicht gar nicht so viel anders. Vielleicht nicht so krass wie bei Josef, also Vizekönige von Ägypten oder Vizekanzler sitzen heute Morgen wahrscheinlich nicht im Gottesdienst vorbei. Im Livestream weiß man ja nicht, wer alles dabei ist. Aber wer hinter die Fassaden vieler Lebensgeschichten blickt, der entdeckt doch da, wo nach außen hin vielleicht alles glatt aussieht, manchen Kummer, manche Brüche, manche Zerrbrüche auch. Aber auch manches ungeahnte Glück, von dem man gar nicht gedacht hat, dass aus dem nochmal so etwas wird. Und mitten in dieser Geschichte von Brüchen und Umbrüchen ist der lebendige Gott am Werk. Und das ist unser dritter Blick auf diese Geschichte, eine Geschichte voller Gnade Gottes. Josef sagt zu seinen Brüdern, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Der Tag der Abrechnung ist da. Der gemeinsame Vater, so als Bindeglied und schützende Hand über erst Josef, später denn den Brüdern, der Vater ist begraben. Nun liegen die Brüder von Josef angstvoll zu seinen Füßen. Sie wollen lieber, Luther übersetzt, Knechte, aber denken Sie wirklich Sklaven. Sie sagen, wir sind deine Sklaven. Sie wollen lieber Sklaven sein, als sterben müssen. Also das, was Sie Josef angetan haben, da sagen sie, na, das nehmen wir für uns in Kauf. Aber Josef greift jetzt nicht zur verständlichen Rache. Er hat seine frühere Überheblichkeit, seine möglichen Vergeltungsgelüste gegenüber seinen Brüdern überwunden. Er spricht nicht mehr von sich und seiner Macht. Er zeigt auf den lebendigen Gott als den Herrn der ganzen Weltgeschichte und auch seiner eigenen Lebensgeschichte. Stehe ich denn an Gottes statt, fragt er. Da hat Josef etwas Wichtiges kapiert. Wenn aus meinem Leben jetzt etwas Großes und Gutes geworden ist, dann nicht, weil ich es verdient hätte, nicht etwa, weil ich es mir irgendwie meiner Kraft, meiner eigenen Fähigkeiten erarbeitet hätte. Ich stehe hier, weil Gott mit mir war, weil Gott mich trotz meiner Überheblichkeit nicht hängen ließ. Er hat mich vor dem Tod bewahrt. Er hat mich zu den wichtigen Leuten Ägyptens gebracht, sogar auf dem Umweg über ein Gefängnis. Er hat mich vor dem Ehebruch bewahrt. Er hat mich die Träume richtig deuten lassen. Also alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. Josef hat das auf einem schmerzhaften Weg gelernt. Aber So kann ihn Gott jetzt für sein ursprüngliches Ziel gebrauchen, zur Rettung seines erwählten Volkes. Und dann macht Josef eine bemerkenswerte Feststellung. Er sagt ausdrücklich, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Und mir ist das wichtig, ich habe es hier schon ab und zu gesagt, wenn wir von Gottes Gnade reden und von Versöhnung, auch von zwischenmenschlicher Versöhnung, dann heißt das nie, dass Gutes, dass Böses nicht mehr böse genannt werden darf und Gutes nicht mehr gut. Die Schuldgeschichte vor allem seiner Brüder wird nicht geleugnet. Ihr gedachtet es böse zu machen und es ist wirklich böse gewesen. Also Gnade heißt gerade nicht, es ist egal, schwamm drüber, war doch nicht so schlimm, tut doch nicht so weh. Nein, es tut weh, es war schlimm und es war grausam. Aber Josef macht eine verrückte Entdeckung. Gott kann sogar mit bösen Plänen etwas Gutes anfangen. Gottes Ziel war die Rettung seines Volkes aus einer schweren Hungersnot und damit vor dem sicheren Untergang. Und dieses Ziel erreicht Gott jetzt mitten durch die Schuld und Umbrüche seiner Leute. Und so ist es bis heute auch bei uns. Gottes Ziel ist unsere Rettung aus dem Gericht vor dem sicheren Untergang. Und er erreicht dieses Ziel auch bei uns mitten durch unsere Schuldgeschichte hindurch und durch die Umbrüche unseres Lebens. Wenn sich dann aber der lebendige Gott auf diese Weise an seinem Volk als gnädig erweist, dann kann und darf Josef jetzt nicht anders reagieren. Er lebt von Gottes Gnade. Seine Brüder und er selbst verdanken ihr Überleben der einzigartigen Führung Gottes. Aus reiner Gnade gibt es für sie eine Zukunft. Und das prägt jetzt auch ihr Miteinander. Aus Gottes Gnade heraus folgt die Versöhnung von Menschen. Das ist jetzt bei Josef hier in dieser Geschichte ja deutlich dramatisch, wenn man das so halbwegs mitvollzieht. Nicht? Die Brüder bleiben erstmal draußen, schicken einen vor, schicken dann den Vater, den verstorbenen Vater mit einem Zitat vor. Ja, da merkt man also jetzt vorsichtig, tasten sie sich daran. Dann fängt der Vizekönig an zu weinen, sie liegen vor ihm im Staube. Also das ist ja durchaus dramatisch, was da abgeht. Aber diese Versöhnung hat ihren tragenden Grund nicht in den Gefühlen der Beteiligten, so emotional das hier auch abläuft, sondern der tragende Grund ist, dass beide Seiten eingeholt worden sind von Gottes überraschender Güte und Gnade. Das ist die Basis, auf der sich die Versöhnung hier vollzieht. Und darum kann Josef dann zweimal sagen, fürchtet euch nicht. Sie haben die Furcht. Er steht da und weint. Aber er sagt nicht, ist egal. Und schön, dass ihr es endlich kapiert habt. Sondern er fängt bei Gottes Gnade an und sagt, das ist mir geschenkt, das ist euch geschenkt und darum kann ich euch jetzt nicht verurteilen. Und dieser Zuruf, fürchtet euch nicht, gilt ja nicht nur Josef und seinen Brüdern. Auch wir hätten ja genug Grund, vor Gottes prüfenden Augen uns zu fürchten. Auch wir sind gefangen in zwischenmenschlicher Schuld bis hinein in unsere nächsten Beziehungen. Wir rauben dem lebendigen Gott die Ehre und nutzen das, was er uns schenkt, um uns selber groß zu machen. Wir nehmen Gott seine Würde, wenn wir seine guten Ordnungen für unser Miteinander verletzen. Und wir fragen zu Recht, was soll aus unserem Leben eigentlich noch werden? In unseren Familien, in unseren Gemeinden, in dieser Welt, wenn doch alles so zerrissen ist. Wie gut, dass der heilige und gerechte Gott uns nicht unserem verdienten Schicksal überlässt. Dass er uns stattdessen in die Gnadengeschichte wie mit seinem Volk mit hineinnimmt. Und wenn Jesus uns ansieht und uns zuruft, fürchte dich nicht. Dann ruft ihn Gott, der Vater, nicht aus einem Gefängnis heraus. Dann hat ihn Gott, der Vater, nicht aus einem Gefängnis rausgeholt und zum Vizekönig gemacht. Nein, mit Hilfe seines Sohnes Jesus hat Gott, der Vater, die Macht von Hölle, Tod und Teufel gesprengt. Und er hat Jesus zum Herrn der Welt gemacht. Ja, die Gegner Jesu gedachten es böse mit ihm zu machen. Damals, als sie ihn ans Kreuz brachten. Sogar seine engsten Freunde hatten ihn verraten. Mutterseelen allein hängt er da. Aber Gott gedachte es dadurch gut zu machen. Denn Jesus litt nicht nur, weil Menschen böse sind, so wie Josef, sondern er starb für alle Menschen, für alle Menschen, die böse sind. Und darum reicht die Zusage Jesu weiter, als das, was Josef seinen Brüdern zusagen kann. Fürchtet euch nicht, gilt darum nicht nur einmal im antiken Ägypten, sondern fürchtet euch nicht, gilt für euch für immer und ewig. Ja, wir werden aneinander schuldig. Gerade in unseren engsten Beziehungen, wo wir eng aufeinander sitzen. Je mehr Abstand wir voneinander haben, desto leichter kann man den anderen ja mal ignorieren. Aber wenn man zusammenlebt in Ehen und Familien, in Lebensgemeinschaften, wie jetzt auch hier im Mutterhaus, dann rumpelt's und dann wird es immer wieder schmerzhaft. Ja, wir werden in dieser Welt und aneinander schuldig. Aber Gott nagelt uns nicht darauf fest. Er hat Jesus dafür ans Kreuz genagelt. Und darum dürfen wir zu Kreuze kriechen. Ja, nicht aus Angst vor Vergeltung, sondern mit der Einsicht unserer Sünde und in der gewissen Hoffnung, dass dieser Gott uns gnädig ist. Und das macht frei. Frei, die empfangene Gnade weiterzureichen, wie Josef an seine Brüder. Wenn Jesus auch für meine Brüder starb und all die anderen, die an mir schuldig geworden sind, dann kann ich ihnen ihre Schuld nicht ewig nachtragen. Auch ich stehe nicht an Gottes statt. Wenn wir alle vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden, dann zählt nur noch eins, dass wir mit Gott versöhnt sind durch Christus. Und dann wird am Ende alles gut. Amen.